Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Also, es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich es provoziert hätte. Meine lieben Lieblingshörer dieser unserer gemeinsamen kleinen Film- und Serienshow, es hat sich wirklich einfach so ergeben. Es ist der 1. Mai 2018 und eine Stunde Film wird politisch. Zumindest für heute Abend mal. Zwei spannende Filme nach wahren Begebenheiten starten diese Woche im Kino. Beide haben zeitgeschichtlich gesehen ordentliche Fußabdrücke hinterlassen. Zum einen Eleanor und Colette, ein Film über einen wirklich krassen Medizingerichtsfall in den USA der 80er Jahre. Da geht es um Zwangsmedikation für psychisch kranke Menschen. Helena Bonham Carter spielt die Frau, um die es in dem Fall geht. Ich habe sie zum Interview in Düsseldorf getroffen, hört ihr heute. Der andere Film heißt 7 Tage in Entebbe. Es geht um deutsche und palästinensische Terroristen und eine Flugzeugentführung in den 70ern. Und nein, das hat in dem Fall nichts mit Landshut und Mogadischu zu tun, obwohl es nur ein Jahr davor passiert ist. Und wir wissen so gut wie nichts darüber. Ändern wir heute zusammen mit Daniel Brühl, der einen der Terroristen spielt in diesem Thriller, der seine Premiere auf der Berlinale hatte. Außerdem habt ihr vielleicht mitbekommen, dass jetzt im Mai wirklich super viele neue Serien starten. Davon picken wir uns wie immer die raus, die im Vorfeld am spannendsten klingen und starten heute mit der dänischen Postapokalypse The Rain. Anna Wollner war da schon mal vorgucken für uns. Also, eine zwar politische, aber garantiert pflastersteinfreie eine Stunde Film am 1. Mai 2018. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Aus dem Weg! Darüber!
Alle herhören, das ist eine Flugzeugentführung! Keiner bewegt sich!
Niemand bewegt sich!
Alle sitzen bleiben und sich nicht bewegen, wird niemandem etwas geschehen. Aber sollte sich jemand widersetzen, zünde ich diese Handgranate.
Keiner bewegt sich, bleibt alle auf euren Plätzen! Ich habe eine Bombe! Hinsetzen, na los! Setzen!
Die Kabine ist in unserer Gewalt. Wir sind zu viert. Wir haben Waffen und Bomben. Wer sich uns widersetzt, wird sterben.
Totale Horrorvorstellung, oder? Wir sitzen in einem Flugzeug und plötzlich stehen bewaffnete Menschen auf, Terroristen, die die Maschine in ihre Gewalt bringen. Seit 9-11 vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie früher durch die extra gesicherten, angeblicher aufbruchfesten und schussfesten Cockpit-Türen und durch die immer besseren Sicherheitschecks am Boden. Aber alleine im Zeitraum von 1967 bis 77, in diesen 10 Jahren, waren es rund 400 Flugzeugentführungen oder Entführungsversuche. Das ist heftig, oder? Und trotzdem, wenn wir an Flugzeugentführungen aus dieser Zeit denken, dann denken wir an die eine, an die Landshut, an Mogadischu, an 1977. Diese gerade gehörte fand aber ein Jahr zuvor statt, 1976. Es war eine Air France-Maschine auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris, über 200 Israeli an Bord und die Entführer eine zusammengewürfelte Truppe aus palästinensischen und 2 deutschen Terroristen, Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann, im Film gespielt von Daniel Brühl und Rosamund Pike. Premiere des Films 7 Tage in Entebbe war auf der Berlinale dieses Jahr. Die Terroristen bringen die Maschine in ihre Gewalt und zwingen die Piloten, sie nach Uganda umzuleiten und dort in der Hauptstadt Entebbe zu landen, wo sie 7 Tage lang bleibt. Warum ausgerechnet Uganda? Wegen diesem wahnsinnigen Irren hier.
Willkommen in Uganda. Ich bin seine Exzellenz, Al-Haj, Feldmarschall Dr. Idi Amin Dada, Träger des britischen Victoria-Kreuzes, DSO, CMV, MC, von Gott dem Allmächtigen höchstpersönlich zu eurem Erlöser berufen. Danke, vielen Dank, danke.
Idi Amin, gefürchteter Führer und Diktator Ugandas in den 70ern, gewährt den palästinensischen Freiheitskämpfern Zuflucht, damit die von dort aus die israelische Führung um Premierminister Yitzhak Rabin und Verteidigungsminister Shimon Peres zu erpressen. Es geht um Geld und natürlich um die Freilassung palästinensischer und auch deutscher Terroristen. Das ist das wirklich Spannendste in dieser Geschichte hier. 2 deutsche Terroristen der sogenannten revolutionären Zellen haben 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs mitgeholfen, ein Flugzeug voller Juden in ihre Gewalt zu bringen und drohen, sie zu erschießen. Ne? Mal kurz über die Form der Brisanz nachdenken. Deutsche Terroristen entführen jüdische Menschen und drohen, sie umzubringen. Ist natürlich etwas, das auch unter den Geiselnehmern nicht völlig konfliktfrei bleibt.
Die Juden verstehen das. Als dein Volk sie abgeschlachtet hat, blieb den Überlebenden gar nichts. Sie brachten den Tod mit nach Palästina. Sie brachten Scham und Erniedrigung mit. Was man ihnen angetan hat, tun sie uns an. Obwohl ich ihnen nichts getan habe. Im Gegensatz zu euch. Du bist hier, weil du dein Land hast. Ich bin hier, weil ich meins liebe.
Keine GSG 9 greift am Ende ein. Die hat tatsächlich dann erst ein Jahr später ihren ersten Einsatz bei der Landshut in Mogadischu. Sondern israelische Kampftruppen machen sich bereit, um diese Geiselnahme irgendwie zu beenden. Nach langem zähen Ringen zwischen den Entführern und einer wirklich auch sehr zerstrittenen, extrem spannend zu beobachtenden politischen Führung in Israel. Bisschen befremdlich fand ich, dass die Reaktionen aus dem Bundestag in Bonn von damals wirklich gar nicht im Film vorkommen. Und das bei zwei beteiligten deutschen Terroristen. Die Macher des Films wollten aber wohl tatsächlich konzentriert bei dem Israel-Palästina-Konflikt dieser Geschichte bleiben, was auch okay ist. Ist wirklich eine sehr spannende Politstory und auch eine wichtige, kein Deut irgendwie unwichtiger als die Landshut-Entführung. Also guckt euch 7 Tage in Entebbe ruhig an, ab übermorgen im Kino. Lohnt sich sehr.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Bisschen befremdlich, habe ich eben gesagt, fand ich, dass die Situation, die politische Situation aus Bonn damals zu der Flugzeugentführung im Film 7 Tage in Entebbe gar keine Rolle spielt. Es gibt noch was Zweites, was ich ein bisschen strange fand, und das ist Rosamund Pike als die deutsche Terroristin Brigitte Kuhlmann, die auch wirklich im Film Deutsch redet. Die ist also nicht synchronisiert worden, sondern sie hat sich das drauf geschafft, selber Deutsch zu sprechen im Film, aber natürlich hört man es. Und das ist ein bisschen, sie macht es toll, also als Britin überhaupt so gut Deutsch zu sprechen, aber es ist doch immer noch so, dass man, wenn sie spricht, hört, dass sie eben keine Deutsche ist und warum eine Deutsche plötzlich mit einem britischen Akzent Deutsch redet. Das ist wirklich ein bisschen strange. Sie spielt die Rolle allerdings wirklich toll. Neben, gerade eben angekündigt, Daniel Brühl, der den männlichen deutschen Terroristen spielt. Wilfried Böse heißt er. Damals, wie gesagt, kein RAF-Terrorist, sondern einer anderen Gruppe, die aber letzten Endes für das Gleiche versucht hat zu kämpfen wie die RAF. Als ich mit Daniel Brühl gesprochen habe, war relativ schnell klar, ihm ging es nicht anders als uns allen auch, was das Wissen um diese Flugzeugentführung nach Entebbe angeht. Das war nämlich auch bei ihm sehr begrenzt. Auch bei ihm war klar, ja, Flugzeugentführung 70er Jahre, deutsche palästinensische Terroristen, das muss die Landshut sein. Aber wie gesagt, hier ein Jahr vorher, 76, diese Entebbe-Entführung, war auch ihm sehr neu, weshalb er sich ganz besonders für diesen Film und für die Realisation des Films eingesetzt hat.
Bei dieser Geschichte hier war das mir wichtig, dass auch hinter der Fassade dieser Terroristen auch die menschlichen Motivationen gezeigt werden. Das heißt, dass auch die Palästinenser zu Wort kommen und man da sehr anschaulich versteht, was die angetrieben hat, dann was unsere Figuren angetrieben hat, an so einer aberwitzigen Mission teilzunehmen und dann auch zu sehen, was politisch dann in Israel verhandelt wurde. Vor allen Dingen, wenn man dann geguckt, was in der zweiten Amtszeit von so einem Yitzhak Rabin dann passiert ist in den 90ern, ne, dass der dann vom Militär abgekommen ist, von der militärischen Lösung und kurz bevor erschossen wurde, 95 dann in Tel Aviv noch eine Friedensrede gehalten hat und gesagt hatte, nach 27 Jahren als Militär kann ich euch sagen, das ist nicht die Lösung. Ich bin großer Geschichtsfan. Geschichte fasziniert mich, weil das dazu führt, dass ich kapiere, wer ich bin und in was für einer Welt und Zeit ich jetzt gerade lebe, indem ich zurückverfolge, woher ich eigentlich komme und woher wir alle kommen. Und das war schon ein spannendes Kapitel in der Zeit- und Weltgeschichte, diese 70er Jahre und diese Riesenumbrüche und diese Bewegung. Natürlich auch gerade die linke Bewegung hier in Deutschland und da nochmal zu kapieren, auch für eine jüngere Generation, denen garantiert den meisten nix, 7 Tage in Tebbe nix sagen wird, sich eine aktuelle Filmfassung nochmal anzuschauen, wo man dann kapiert, diese Konflikte, die wir heute immer noch haben, das fing so an oder daher kommen wir, ne? Das finde ich immer wichtig.
Habt ihr mal mitgezählt, wie oft Daniel Brühl während dieser Antwort mit der Faust auf den Tisch gehauen hat? Es müssen ungefähr 27 Mal gewesen sein. Also nur falls ihr euch wundert, was da immer so rumpelt, wenn der Mann redet, der haut gerne mal beim Antworten mit der Faust auf den Tisch und da stehen dann immer unsere Mikrofone und das macht dann dieses Gerömpel hinterher. Was er auch gesagt hat, war, dass er es erschreckend findet im direkten Vergleich, wie sich die Gesamtsituation, also dieser gesamte Israel-Palästina-Konflikt über die Jahre entwickelt hat und dass wir heute eigentlich fast wieder in einer Situation sind wie sie damals in den 70ern auch war.
Zumal man ja dann, wie ich ja eben schon sagte, in den 90ern mal einen Schritt weiter war. Ne? Da saß dann so ein Arafat und Yitzhak Rabin und Shimon Peres an einem Tisch. Und da wurde sich angenähert und da wurden Friedensverhandlungen fanden statt. Und jetzt dann an diesem Punkt anzukommen, ist sehr traurig. Und das ist für mich jetzt echt ein globales Phänomen, weil das ist ja, du kannst ja hinschauen, wo du willst. Ne? Also man fragt sich tatsächlich, jetzt wo ich auch ein Vater bin von einem kleinen Sohn, der das alles zum Glück noch nicht versteht, aber wenn der mal älter ist, weiß ich nicht, ob man dann nach Neuseeland ziehen muss oder, also ich meine, bleibt ja wenig übrig, ne? Also es ist im Moment ein wirkliches Trauerspiel.
Kleiner Sohn hat er gerade selber angesprochen und wenn die Stars das schon mal machen, dass sie selber ein bisschen über die Familie reden, dann fragt man auch schon mal nach. Wir wissen ja von Daniel Brühl, dass er ein wahnsinnig großer Selbstkritiker ist, eigentlich nie mit irgendwas so richtig hundertprozentig zufrieden ist, was er gemacht hat. Zumindest nicht so zufrieden, dass er nicht findet, man hätte es noch besser machen können. Und siehe da, der Sohnemann hat tatsächlich wohl ein bisschen an der Selbstwahrnehmung schrauben können.
Ich bin sehr selbstkritisch und das wird jetzt so ein bisschen besser, dass ich mich da ein bisschen entspanne. Da hilft meine Frau, die Psychologin, es hilft mir so ein bisschen dabei und sicherlich auch die Veränderung, dass plötzlich so ein Sohn da ist und der Narzissmus auch ein bisschen weniger wird. Und man so ein bisschen im Alter ein wenig milder wird. Und deshalb hat mich so Kritik von außen auch gar nicht so stark immer beschäftigt, weil ich selber der härteste Kritiker bin und ich sehr oft auch bei besseren Sachen immer noch so unzufrieden bin und das so an einem nagt. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen entspannt.
Und vielleicht auch einfach durch die Tatsache, nicht als Schauspieler, als deutscher Schauspieler, der gut beschäftigt ist in Amerika, automatisch nach L.A. ziehen zu müssen.
Nee, ich glaube, das hat sich auch tatsächlich sehr geändert. Also früher war das noch so, dass ich immer hörte, da kannst du überhaupt nur eine Chance haben, wenn du nach Los Angeles ziehst. Ich glaube, das hat sich alles ein bisschen verschoben und ist globaler geworden. London ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Also meine Erfahrung war, dass ich immer, auch wenn ich Amis getroffen habe für wichtige Sachen oder so, dass das über London lief. Ab und zu bin ich in Los Angeles und bin da auch gerne, mag Palmen sehr gerne und den Sonnenschein und bin aber auch nach ein paar Wochen immer froh, wenn ich zurück bin. Und ist nicht ausgeschlossen, dass ich mal in eine andere Stadt ziehe, auch eine amerikanische. Das hätte aber eher was mit dem Beruf meiner Frau zu tun tatsächlich als mit mir. Und das wäre dann nicht L.A., sondern auf der anderen Seite.
Ja, kannst du mal sehen, ne? Der Brühl vielleicht dann irgendwann in ferner Zukunft mal in New York. Wer weiß es schon. Im Augenblick sieht man ihn tatsächlich noch relativ häufig hier in Berlin unter anderem, natürlich auch in Barcelona, seiner Zweitheimat. Er ist ja halber Spanier, wie ihr wisst. Toller Typ, treffe ich immer wieder gerne und auch wirklich in diesem Film wieder sehenswert. Mal Selbstkritik hin oder her. Ihr könnt euch den ruhig ab Donnerstag angucken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, wenn ihr bitte nochmal kurz zum Anfang der Sendung zurückspulen wollt, dann hört ihr mich nochmal sagen, dass im Augenblick wirklich unnormal viele Serien starten. Das haben wir in den letzten Jahren schon beobachten können. Es ist jetzt nicht so, dass die Serien an sich wie die unerwarteten Pilze aus dem Boden schießen, aber dass es dann doch so viele Pilze und vor allen Dingen gleichzeitig sind. Das ist schon ungewöhnlich, gerade jetzt im Mai irre viel neues Zeug, was da kommt. Man könnte sagen, es ist regelrecht inflationär und selbst für uns hier, die wir echt versuchen, möglichst alles irgendwie im Auge zu haben, ist es richtig unübersichtlich geworden. Habe ich also überlegt und entschieden, anstatt euch mit so einem Wust von Titeln zu überrennen, also jetzt hier 20 Serientitel aufzuzählen, was jetzt irgendwie alles startet, was sich eh kein Mensch merken kann, machen wir das schön eins nach dem anderen und fangen heute mal an mit The Rain. Stelle dazu fest, wenn die Skandinavier neben kostengünstigen Möbeln eins können, dann ist es halt auch wirklich gute Serien zu machen. Denken wir an Borgen, wer sich da erinnert, an Die Brücke oder Die Erbschaft. Und ab diesem Freitag hat jetzt auch Netflix seine erste eigene self-made skandinavische Serie, die dänische Postapokalypse The Rain. Anna Wollner hat sich mehr als den Trailer für euch, nämlich schon die ersten Folgen heimlich angeguckt.
In Vordingborg sind gehäuft akute allergische Reaktionen und Atmungsprobleme bei älteren Menschen aufgetreten.
Du weißt nie, wann sich deine Welt verändern wird.
Augenzeugenberichten zufolge sind die Symptome nach einem heftigen Regenguss.
Aber wenn sie es tut, brauchst Hast du einen Plan?
Die Bedrohung kommt ganz plötzlich, im wahrsten Sinne des Wortes aus der Luft gegriffen. Eine dunkle Regenwolke am Horizont, wie eine Mauer. Ganz ähnlich wie in Gudrun Pausewangs Jugendbuchklassiker Die Wolke. Doch ist die Wolke hier in The Rain nicht radioaktiv. Die Gefahr liegt im Regen, denn der überträgt einen tödlichen Virus. Wer nass wird, stirbt einen qualvollen Tod.
In diesem Regen ist ein Virus.
Aber wohin gehen wir?
Lauft! Wir sind gleich da! Los rein da!
Hier seid ihr sicher. Ich kann als Einziger was tun.
Warte, ich verstehe das alles.
Der Fass muss finden. Er ist der Schlüssel zu all dem. Ich komme so schnell zurück, wie ich kann. Ein Wort.
Die erste dänische Netflix-Eigenproduktion The Rain braucht gerade mal eine knappe Viertelstunde, um das perfekte Apokalypsen-Setting zu etablieren. Im Mittelpunkt steht ein junges Geschwisterpaar, Simone und Rasmus. Ihr Vater hat sie noch vor dem tödlichen Regenguss in einen unterirdischen Bunker irgendwo in den Wäldern vor Kopenhagen verfrachtet und ist selbst verschwunden.
Wir warten seit 5 Jahren. Vati kommt nicht. Ich will hier raus.
Nach 6 Jahren in absoluter Isolation trauen die beiden sich das erste Mal, die Luke zu öffnen und treffen draußen auf eine Gruppe Jugendlicher, mit denen sie gemeinsam durch die Wälder streifen.
Habt ihr auch nicht mitgekriegt, dass alle umgekommen sind, als der Regen kam? Die, die nicht sofort gestorben sind, haben dann noch alle anderen infiziert, bevor sie dann doch verreckt sind.
Es ist ein harter Überlebenskampf, denn nicht nur der Regen von oben war eine Gefahr, auch das kontaminierte Wasser von unten, Pfützen im Wald, sind noch immer eine und können zur tödlichen Falle werden.
Du musst sie erschießen!
Was seid ihr denn nur für Tiere?
Sie war tot, als ihr Fuß das Wasser berührt hat.
The Rain setzt auf ein ziemlich effektives Storytelling. Die Welt wird nicht eingeführt, wie sie vorher war. Nach 2, 3 Szenen sind wir mittendrin in der Apokalypse. Die erste Folge ist dabei klaustrophobisch eng im Bunker, die zweite Folge düster und schmutzig in den Wäldern, die dritte öffnet sich in die Weite, es geht ins zerstörte Kopenhagen, die Ausmaße des Virus werden klar und der harte Überlebenskampf holt die schlechten Seiten der Menschen hervor.
Ich will euer Essen. Los!
Es reicht gerade für uns.
Los, hab ich gesagt!
Gib es ihm.
Martin sagt dabei immer, dass...
Scheiß auf Martin, gib's ihm, bevor noch mehr kommen.
Im nächsten Bunker gibt's doch...
Simon? Was? Wo gibt es mehr? Wo gibt es mehr?
Irgendwo. Gib ihm was aus dem Rucksack. Hey! Lass ihn los!
Okay.
Lass ihn los!
Jetzt sagt ihr mir, wo es mehr Essen gibt.
Es ist schonungslos menschlich unmenschlich, wenn der Überlebenstrieb einsetzt. Vor allem, weil die Gefahr nicht von Zombies ausgeht, wie bei The Walking Dead zum Beispiel, sondern von Menschenhand gemacht scheint. The Rain, unter anderem von Borgen-Drehbuchautor Yannick Tai Moschold, zieht seine Spannung aus dem Rätsel um den Virus, das realistische Setting und die Interaktion der bunt zusammengewürfelten Gruppe jugendlicher Überlebender. Ein spannender Ansatz im postapokalyptischen Seriengenre. Definitiv eine Serie mit Binge-Potenzial und eine, bei der ihr einen Regenschirm mitnehmen solltet.
Es geht nicht nur ums Überleben. Es geht um Hoffnung.
Guck ich rein ab Freitag. Keine Frage. Und was sonst noch passiert im Mai, in spannenden neuen Serien, halten wir euch natürlich die kommenden Wochen auf dem Laufenden. Immer schön häppchenweise, ne? Eins nach dem anderen. Keiner mehr durcheinander kommen, als unbedingt notwendig ist.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ist Ali Patientenrechtshilfe?
Ja, genau.
Mein Name ist Eleanor Reese. Und... ich will einen Anwalt.
Genau so fängt er an. Einer der größten Medizin- und Klinikprozesse der US-Geschichte. Die Patientin Eleanor Reese, die sich freiwillig wegen ihrer paranoiden Schizophrenie hatte einweisen lassen, will Mitte der 80er Jahre gegen das Krankenhaus klagen, in dem sie da gerade war. Der Grund: anstatt sie mitreden zu lassen, welche Medikamente für sie die richtigen sind, weil sie das eben seit Jahren genau weiß, dokumentiert, Buch drüber geführt hat, hat man sie in der Klinik zwangsmedikamentiert und ungefragt mit Drogen vollgepumpt, die sie krank machen und nicht etwa ihr helfen würden. Sie findet tatsächlich eine Anwältin, die sich auf diesen Fall einlässt, Colette Hughes, und der Frau helfen will. Und da wird überhaupt erstmal klar, was in der Klinik über Jahre mit Eleanor gegen deren Willen veranstaltet wurde.
Ja, und vergessen Sie nicht, dass ich davon verschwommen sehe und meine Füße davon anschwellen und mir das Gehen deshalb schwerfällt.
Habe ich nicht vergessen.
Ja, und das Klinikpersonal, die sind dann böse auf mich, weil ich mich ungeschickt anstelle.
Das habe ich alles aufgeschrieben. Steht alles hier drin.
Ja, und auch, dass davon meine Hände zittern und mein Kopf zuckt. Darum sehe ich dann noch verrückter aus, als ich schon bin.
Steht drin, versprochen.
Ja, und dann muss drinstehen, dass ich Angst kriege. Und dann geben Sie mir noch mehr Medikamente, von denen ich noch mehr Angst kriege.
Das sind mal Nebenwirkungen, auf die man gut verzichten kann. War aber tatsächlich auch in den 80ern, so zu verfahren, noch gang und gäbe in den Krankenhäusern. Ne? Als seien Menschen mit psychischen Erkrankungen automatisch unmündige Versuchskarnickel, die man mal eben gerade so mit allem voll pumpen darf, was der Giftschrank so hergibt oder was auch vielleicht gerade mal neu ist und vielleicht noch ein bisschen getestet werden sollte. Also Zwangsmedikation in Reinform von den Kliniken dann oft als Bedarfsmedikation gerechtfertigt, im Sinne von, ja, wir mussten reagieren auf die Symptome der Patienten. Eleanor Rees ist aber halt in Anführungszeichen nur psychotisch und nicht etwa geistig behindert, kriegt also sehr genau mit, was da mit ihr veranstaltet wird und schafft es, dass die Anwältin Colette Hughes anfängt, für sie und mit ihr zu kämpfen.
Wieso wollen Sie mir helfen?
Weil ich das Gleiche will, das Sie wollen. Ich will, dass Ärzte bei der Behandlung ihre Rechte respektieren und ihnen nicht ohne ihre Einwilligung Medikamente verabreichen.
Also wenn ich das Krankenhaus verklage, dann können Sie dafür sorgen, dass die keinem mehr Medikamente geben können, wie sie wollen, egal welche Wirkung die haben?
Wenn wir den Prozess gewinnen, kann das kein Krankenhaus in diesem Bundesstaat mehr jemandem antun.
Genau darum geht's, und zwar wirklich sehr genau darauf konzentriert. Dadurch gibt's tatsächlich auch schon eine ganz ordentliche Portion Redundanz im Kino. Also Szenen, bei denen man, wenn man aufmerksam zuschaut, jetzt schon denkt, ja, hab ich verstanden, muss ich jetzt vielleicht nicht nochmal in einer anderen Ausführung sehen. Aber wir haben es in den Hauptrollen dieser zwei völlig unterschiedlichen Frauen, Eleanor und Colette, mit zwei echt herausragenden Schauspielerinnen zu tun. Helena Bonham Carter als sehr kranke, oft auch richtig bissig sarkastische, zynische und natürlich höchst zwanghafte, kämpfende Patientin und Hilary Swank als deren hochambitionierte Anwältin, die aber ein ganz anderer Typ ist. Und für die zwei lohnt sich das Reingehen schon ganz alleine und natürlich auch für alle, die ein bisschen mehr wissen wollen über diesen, einen der größten Medizinprozesse in der amerikanischen Geschichte, der letzten Endes das Leben vieler tausender psychisch kranker Menschen wirklich nachhaltig verändert hat. Ist auch ab Donnerstag in den Kinos und ihr dann vielleicht drinnen. Ich habe, wie vorhin angekündigt, Helena Bonham Carter in Düsseldorf getroffen. Tolle Schauspielerin, faszinierende Frau, sieht ja immer auf dem Kopf so ein bisschen explodiert aus, hat gerne mal so ganz wilde Haare, auch bei unserem Treffen in Düsseldorf sah sie genauso aus, aber irre stylisch dabei. Mit so einem ganz tollen, knallbunten Kleid und abgefahrenen Schuhen saß sie da im Hotel und wie gesagt dieser klassischen Helena Bonham Carter Explosionsfrisur. Und wir haben uns unterhalten über diesen Film, mit dem sie ab Donnerstag im Kino zu sehen sein wird, Eleanor und Colette, in dem sie eben Eleanor Rees spielt, diese Patientin in den 80er Jahren, die damals diesen Prozess angestrebt hat, einen der größten Gesundheitsprozesse in der Geschichte der USA, wo es um das Mitbestimmungsrecht von Patienten bei der Medikation ging. Und ganz interessant war, dass sie sich natürlich lange mit dem Fall beschäftigt hat, gerade wenn man ja real existierende oder existiert habende Personen spielt, will man ja, was den Charakter angeht, möglichst nah daran. Und sie sagt zum Beispiel, es ist überhaupt gar nicht nachgewiesen, dass Eleanor Rees tatsächlich paranoide Schizophrenie hatte.
To be honest, I think Eleanor wasn't paranoid schizophrenic. She was diagnosed as that. But like in the 80s, apparently, when I did my research, a lot of psychiatrist friends of mine said everything had schizophrenia. It was just like, oh well, that's the label. Let's just give it, you know. And that's what Colette, and I spoke to the real Colette, and she still feels today that Eleanor was not, she wasn't that mentally ill, but she did have a lot of illness attached to all this endless prescription of really vicious drugs. They killed her, no doubt.
Heißt also im Umkehrschluss, es gab durchaus auch medizinische Fälle, wo dann jemand für beispielsweise paranoid-schizophren erklärt wurde, der vielleicht nur hin und wieder Symptome einer paranoiden Schizophrenie hatte, damit man eben genau diese ganzen Medikamentenversuche an diesen Menschen machen konnte. Helena Bonham Carter spielt gerne solche Figuren, solche Frauen, die extrem vielschichtig sind, die weit wegführen von ihrem eigenen Wesen, auch wenn man sie vielleicht auf den ersten Blick selber für sehr durchgeknallt hält. Wenn man da mit ihr spricht, merkt man, es ist eine ganz ruhige, sehr besonnene Frau, die gerne auch über das nachdenkt, was sie sagt. Deshalb habe ich sie gefragt, wie das eigentlich so ist, mit dem in solche extreme Rollen, wie sie spielt, reinkommen und wieder rauskommen. Ob ihr das eigentlich immer so leicht fällt.
It's a good question. I always think that I find it hard to get in. But I think it stays with you. What you try and do is you do all that mental work and you work out lots of things. So I had something in my mouth and then I had my accent and then you have the clothes. And then I had my boobs and my, I'll show you my boobs. I had a whole fat suit on.
Ja, ihr habt das richtig verstanden. Sie hat gerade in dem Augenblick gesagt, I show you my boobs. Aber sie hat jetzt nicht blank gezogen im Interview, sondern sie kramt dann ihr Handy raus und dann zeigt sie einem Bilder so vom Set mit ihren Fake-Boobs, die sie halt dann umgeschnallt und untergeschnallt hatte zu ihrem Fettsuit, weil Helena Bonham Carter eine wirklich sehr schlanke Frau ist und Eleanor Rees eine eher etwas stabiler gebautere Frau damals gewesen ist. Und dann zeigt sie das so rum und ist dabei wirklich so ganz, guck mal hier, und dann blättert sie ihre Fotos durch und man kann da auch währenddessen auf ihr Handy mit drauf gucken, während sie da irgendwelche Privatfotos beiseite schiebt. Ist wirklich sehr, sehr lustig. Und dann mittendrin passiert immer wieder sowas. Aus dem Nichts.
Oh, Frank, you need some help.
Sagt sie dann zu einem Kollegen, der eine Frage ein bisschen, ich möchte da nicht spoilern, aber der hatte eine Frage wirklich sehr unglücklich formuliert und dann schmeißt sie sich weg mit diesem schallenden Lachen und sagt zu dem Kollegen auch, Frank, you really need help. Also wirklich tolle Begegnung mit ihr und natürlich, wo wir schon mal zusammensaßen, da werden einige schon drauf warten. Ja, ich habe mit ihr auch wenigstens kurz über Ocean's 8 sprechen können. Das ist ja der nächste große Film mit ihr, der kommt. Ihr wisst schon, Ocean's 11, 12, 13, damals George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, diese Einbrechertruppe, da wird es ja dieses Jahr, startet im Juni dann, eine weibliche Version, sagen wir mal, von geben, also eine Diebesbande aus Frauen, die auch einen Coup plant, und dann habe ich sie wenigstens noch gefragt, vorsichtig gefragt, ob sie da denn auch wieder so eine durchgeknallte Figur in dieser Mädelsbande spielt.
She's a bit eccentric. She's, I'm basically the non-con. Like, you know, they all have different expertise, but I'm the innocent, as it were. So, I don't know if I'm, yeah, I'm probably just a bit eccentric, but she's a really sweet woman. She's a fashion designer. A fashion designer who's gone bankrupt. That's why I need the money. And that's all I can say at this point.
Ah, that's all I can say at this point. Also auch schon gleich hinten dran gehängt. So kleinen Ausblick kann ich geben, sagt sie, dass sie da eine Designerin spielt, eine Klamottendesignerin, die bankrott gegangen ist und sich deshalb dieser Mädelstruppe anschließt, ja, angeführt von Sandra Bullock, die dann auch diesen großen Coup planen. Und ja, mehr wollte sie aber, wie gesagt, an der Stelle noch nicht dazu sagen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, sie dann zum Filmstart von Ocean's 8 nochmal zu sprechen. Erstmal ab Donnerstag im Kino in Eleanor and Colette. Da könnt ihr sie beispielsweise sehen, wenn ihr zum Beispiel eine große Helena Bonham Carter Sehnsucht habt und ihr sie länger schon nicht mehr gesehen habt. Das letzte größere, mit dem sie im Kino war, ist ja tatsächlich Alice im Wunderland hinter den Spiegeln gewesen, also die Fortsetzung der Alice im Wunderland Geschichte. Jetzt ab Donnerstag könnt ihr eure Erinnerungen an Helena Bonham Carter wieder auffrischen. Für eine Stunde Film war es das für diese Woche. Also auch da nehmt ihr gerne Erinnerungen mit an diese schöne Sendung von heute Abend. Bis zum nächsten Dienstag, wenn wir uns alle in alter Frische wiederhören.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.